Pension Alcatraz. Der Blick durchs Gitter. Mit Tina Voss und Dietmar Wischmeier.
Folge 8. Erwachsen werden.
Heute nicht mit einer Bonusfolge, sondern mit einer regulären Folge. Und zwar der ersten, die im Monat Juni 2026 zum ersten Mal ausgestrahlt worden. Und wir haben heute ein Thema aufgenommen, das uns wahrscheinlich noch über Jahre hinweg beschäftigt und uns auch schon in zwei Folgen, glaube ich, einmal beschäftigt hat, nämlich das Erwachsenwerden. Was ist daran eigentlich gut und was ist daran schlecht? Wann ist es wirklich passiert oder ist es bei uns noch gar nicht so richtig passiert? Und mündet es einfach in den Tod oder noch in eine andere Folge? Gibt es nach Erwachsenwerden noch was? Erwachsensein zum Beispiel, ist das eine andere Form des Erwachsenseins und des Wiederkindlichwerdens im Alter und Verwesen? Ich weiß es auch nicht. Wir wollen mal
anfangen.
Machen wir heute auch den ganzen Kram mit diesen Teilchen, die verlaufen und so?
Selbstverständlich. Erstmal wollen wir noch mal kurz sagen, wo man uns denn eigentlich hört. Nämlich geht auf unsere Website www.pension-alcatraz.de und da kommt ihr auf alle weiteren Podcast-Plattform, Spotify, Apple und was immer so unterwegs ist. Dann ganz wichtig, ich mache mal die Talsperren, weil wir haben dann noch eine Widmung, die wir jetzt als neue Rubrik etablieren. Das kann also auch sein, dass es dann beim
Wir nennen das nicht Rubrik, weil das die Leute langweilt, wenn sie Rubriken hören.
Ja, unsere Rubriken, die einer gewissen Regelmäßigkeit einfach direkt wieder verschwinden, können wir ruhig so nennen, das nicht.
Ja, stimmt, das ist die alte, die sehr beliebte Rubrik Pit Latrines International zum Beispiel. Die werden wir, glaube ich, dieses Mal auch mal auslassen, ne?
Ach, ich dachte, wir machen wieder was dazu.
Mach was?
Ja.
Gibt's denn Neuigkeiten? Gibt's neue Sachen daraus?
Du kannst mich schon direkt damit erheitern, indem ich mir nur vorstelle von der Folge, wie du in diese Latrine gefallen bist. Das reicht schon.
Und
wie
ich weiß, eine Neuigkeit weiß ich aus dieser ganzen Sache, aus Pit Latrines International, weil ich war mal auf einem Schützenfest. Da fängt es schon meistens an. Und das war aber nicht eins nach dieser klassischen Wellblech-Latrine, die meine Jugend entscheidend geprägt hat, sondern das war schon ein modernes Toi-Toi-Toilette. Ja. Und da die da eigentlich immer nur einer rein kann, oder das von den Männern so genutzt, dass statt dass einer reingeht zum Pissen, vier Leute drumherum stehen und jeder an eine Seite pisst. Also das statt
auf
einer.
Auf die Erde und nicht ins Pissoir?
Nein, jeder pisste an eine Seite der Toi-Toi-Toilette.
Von außen?
Von außen, ja. Weil dadurch konnten vier Leute gleichzeitig pissen. Das war eigentlich eine relativ kluge Idee, aber hat den Charakter. Ich fand das interessant. Ich habe mir das eine Zeit lang angeguckt. Guck mal, das ist ja mal eine intelligente Lösung. Aber in Wahrheit habe ich natürlich darauf gewartet, dass aus Versehen da einer drin war und plötzlich raustritt und vier Leute ihn anpinkeln. Aber war nichts. Es war leer tatsächlich.
Aber ich muss das kurz nochmal überlegen. Es ist ja keine Pinkelwand. Die Idee ist ja, man hat vier Wände, damit einer drin geschützt ist. Und nicht damit vier kleine, kurze Wände, die an eine Rinne erinnern. Also das ist, also nein.
Es gibt es aber im großen Stil, das habe ich in Wacken gesehen, das ist ja ein riesiges, dieses Pinkel-Urinal-Karussell oder wie das heißt, das ist so ein riesiger Pinkelodrom. Das ist so ein aufgefächert, ein zentrales, ich nehme mal an, so ein riesiger Gulli in der Mitte und dann ist aufgefächert sind da so, ich schätze mal so 8 bis 12 Pinkelnischen. Man kann von außen rantreten. Also der Rücken ist dem Publikum weiter zugewandt, also es ist nicht ein komplett abgeschlossene Kabine.
Und vorne gucken alle ihre Pimmel an?
Ja, ein Tritt näher ist kleiner als du denkst. Also das ist ja klassische Pissrinnen, im Moment ist das. Eine runde Pissrinne.
Bei den Pinkelrinnen starrst du ja die Wand an, was ich erstmal für eine Toilette eine gute Idee finde. Aber
ich starre immer eine Reklame für Kaminöfen an.
Du gehst auch gerade immer aufs gleiche Klo.
Ja, immer in Raststätten, wenn ich überhaupt so, da sind die immer.
Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder da. Ich werde einfach einen harten Cut machen und komme direkt zu den Talsperren.
Ja, bitte,
wo wir gerade beim Pinkeln sind. Wir hatten ja erst in der letzten Woche unsere Bonusfolge. Es hat sich nicht so viel verändert, von daher machen wir es schnell. Die Oder hat 75%, die Söse 73, die Ecker 81, die Oker 43, die Granetalsperre 69% und die Innerste erfreut uns mit 62%. Wir liegen immer noch bei 64% im Mittelwert, aber eigentlich wären 72% das Normale, wie es sonst sein soll. Also wir liegen wieder drunter.
Wann wurde denn die Normalität festgestellt? Was ist das Referenzjahr für gefüllte Talsperren?
Das ist 81 bis 2021.
Ah ja.
Das ist schon mal, da ist schon mal viel drin, also viel Referenz.
Wir haben auch etwas Neues heute, nämlich wir haben das erste Mal eine Partner-JVA. Oder im Ausland heißen die ja gar nicht so. Unser Partnergefängnis für heute ist natürlich Alcatraz, ist das erste. Wir wollen jetzt in lockerer Folge uns immer ein Partnergefängnis
Rubrik. Suchen. Du wolltest Rubrik sein, Rubrik.
Nein, das ist keine Rubrik, sondern...
Rubrik.
Wo kommt denn dieses Wort Rubrik eigentlich her?
Das werden wir noch recherchieren,
das
oder
hört
einer
sich an
unserer
Hörer. Ein rumänischer Nachbau eines französischen Autos.
Rubrik. Rubrik.
Ja, unser Partnergefängnis Alcatraz. Ist das eigentlich jetzt schon ein Gefängnis, weil Trump wollte es ja wieder reaktivieren?
Das hat er auch erst gesagt, als wir mit unserem Podcast angefangen haben.
Ach so.
Es ist nicht reaktiviert, weil alleine die Reaktivierung einen Millionenbetrag in dreistelliger Höhe verschlingen würde. Und das ist irgendwas, was er mal so rausgehauen hat. Und ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber ich war schon auf Alcatraz.
Als Gefangene?
Als Besucher.
Man
nennt die heute Besucher, nicht mehr
ja,
Gefangene.
Kunden, ich weiß, jetzt sind alle Kunden.
Kunden,
ja.
Klienten.
Und danach hast du dann dein Haus entworfen, nach diesem Besuch.
Danach habe ich es gekauft tatsächlich. Also, ich war erst auf Alcatraz und habe danach das Haus gekauft. Und Alcatraz scheint irgendwas mit mir gemacht zu haben. Nur, dass es schwierig war, in Hannover eine Insel zu finden. Und somit habe ich nur das Haus.
Das Interessante an Alcatraz ist ja, dass es für die Gefangenen völlig unerheblich ist, dass sie auf einer Insel sind. Weil der Witz einer Insel ist ja, dass du von der Insel aufs Meer schauen kannst oder auf die andere Seite. Wenn du im Gefängnis sitzt, guckst du immer nur an die Wand. Ist scheißegal, wo die Wand ist.
Die haben so kleine Fensterchen gehabt, die können schon rausgucken.
Und haben auch auf das Meer geguckt, um sie neidisch zu machen?
Nee, schon auf eine Mauer. Aber die haben ja auch da im Gefängnisgarten arbeiten können und so. Also von einigen Stellen hattest du schon dieses Inselfeeling. Und Alcatraz ist recht groß. Das ist nicht nur das, also da sind auch die ganzen Neben- und Wirtschaftsgebäude drauf. Und
die Arbeitenden, die Wärter, die fahren da jeden Tag mit dem Boot hin und wohnen auf dem Festland?
Ich glaube, dass die in Teilen da auch, so ähnlich wie Feuerwehr, glaube ich, ne, dass die da irgendwie mehrere Tage Schicht hatten. Also wahrscheinlich ist das meinem Gen geschuldet, dass ich denke, man sollte es möglichst effizient machen. Aber das haben wir gar nicht gefragt. Wir haben uns nur die Gefängniszellen der Schwerverbrecher angeguckt und haben uns das ganze Konzept erklären lassen. Aber hübsch war es nicht.
Ich habe auf einer Gefängnisinsel geheiratet sogar.
Was sagt das über eure Ehe? Ist das schon mal so ein Ausblick gewesen?
Einfach mal so, mal sehen, wo der Hammer hängt hier.
Ja, genau. Um schon mal zu sagen, wo sie in Zukunft sein wird, auch im Gefängnis.
Ich kannte jemanden, den habe ich zufällig kennengelernt, der wollte sich eine Insel kaufen, dann hat er sogar gemacht. Und dann ist er da hingefahren, es war irgendwo eine Insel in einem See in Schweden. Dann hat er gesagt, ich muss ja die ganze Scheiße zu dieser Insel bringen und so. Und dann sitze ich auf der Insel und was habe ich davon? Ich gucke auf scheiß Festland. Also hat er die Insel verkauft und sich ein Grundstück auf dem Festland gekauft, dass er auf die Insel gucken kann. Viel besser eigentlich.
Ja, und viel günstiger.
Ja.
Also es ist besser, du kaufst dir was an der Küste und guckst, da hinten ist Mallorca, als dass du auf Mallorca sitzt und sagst, da hinten ist das Festland.
Ja, genau.
Einfach zu teuer.
Ich war zum Beispiel auf der größten Flussinsel Europas.
Ja.
Ich überlege gerade, wie die heißt.
Ich dachte,
Harrier Sand heißt sie, glaube ich.
Und wo ist sie denn? In welchem Land?
Deutschland, Niedersachsen.
Oh.
Das ist eine Insel in der Weser. Eine riesige Flussinsel. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer lang.
Bewohnt?
Ja, bewohnt. Da gibt es 2-3 Gaststätten und im Wesentlichen laufen da Kühe rum. Der Zugang zu dieser Insel, der geht über eine kleine eingleisige Brücke, einspurige Brücke von Nordbremen aus. Und dann gibt es noch eine mit einem Boot von Brake-Unterweser. Nun ist die sehr idyllisch, weil da wirklich nichts los ist. Ich bin da mit dem Motorrad drüber gefahren. Aber man guckt von der Insel auf den Schüttguthafen Brake-Unterweser. Warst du da schon mal? Da stehen nur Silos für Sojamehl.
Während du das sagst, denke ich, es klingt jetzt einfach nicht so, als wäre das unter Sehenswürdigkeiten bei Google zu finden.
Nein, aber das passt genau in dieses Bild, dass man hat nichts davon, dass man auf einer nahezu unbewohnten schönen Insel ist, wenn man die ganze Zeit auf einen riesigen Industriehafen guckt.
Ich war ja mal in Bad Harzburg in einem Wellnesshotel zu einer Tanzreise.
Und alleine zwei Sachen, diesen Sachen gefallen mir schon nicht.
Das war Tanzreise und Wellnesshotel. Bad Harzburg war okay?
Ja, Bad Harzburg war okay.
Und da guckte gegenüber war ein Betonwerk. Also so viel Wellness kann ich gar nicht machen, dass ich nicht diese graue Schicht, die überall drauf liegt, mir genau
Du kennst doch die Marienburg, in der diese weltbekannte Serie, wie heißt die noch?
Maxwell?
Maxwell Court.
Oder Town. Nee, Maxwell war die Ex von
Melton.
Maxwell, ja. Aber
irgendeine Internatsserie wird da gedreht, ja. Und die Marienburg in Pattensen hat den großen Nachteil, dass wenn du da oben drin bist, dann guckst du auf das Zementwerk unten von Pattensen. Also besser, man hat das Zementwerk.
Berg und guckt auf, ja, und kannst immer auf die Burg gucken. Ja, ja, leuchtet mir total ein.
So, ja, das war unsere Service-Bereich Immobilien.
Service-Teil. Jetzt kommt der Service-Teil Bereich Essen. Heute hast du mal wieder ein, also übrigens wurde ich von den Hörern jetzt öfter gefragt und Hörerinnen, ob ich mal die Rezepte teilen kann. Wenn das für dich okay ist, dann würde ich das demnächst
machen. Ja, Hauptsache du machst es ja nicht im Podcast. Du kannst es irgendwo machen.
Wenn uns mal nichts mehr einfällt, schaffe ich locker eine Stunde, um den
Wasser- hier Rezepte vorzulesen?
Ich nee, glaub, um den Wasserkefir mit den Japan-Kristallen und so. Und du trinkst ja jetzt gerade Wasserkefir Prost mit Hibiskus und ich trinke ihn mit Rhabarber. Aber das war ja nur ein Teil, es gab ja auch was zu essen. Und zwar ein Süßkartoffelchili mit schwarzen Bohnen und mit Kakao gewürzt.
Kakao gewürzt?
Ja, da sind zwei Esslöffel, Teelöffel, Gott sei Dank, da sind zwei Teelöffel Kakaopulver drin.
Ja, das war wieder mal so, schmeckt dann okay, ja, und sättigt ungemein. Ich brauche heute also für den ganzen Tag auch wieder nichts mehr. Die Frage ist, gibt es auch Gerichte, die du kannst oder machst mit weniger als 10 Bestandteilen?
Ja, klar.
Also auch etwas mit 3 zum Beispiel?
Bratkartoffeln? Na, zählt Salz, Pfeffer als Bestandteil?
Na, Gewürze lassen wir mal weg.
Ja, ich kann mal versuchen, dir mal sowas Schlichtes und arme Leute essen zu machen. Das ist kein Problem.
Das ist ja nicht arme Leute. Ich meine, ein Brocken Kaviar ist ja einfach nur eins und ist trotzdem nicht so unbedingt arme Leute essen.
Du kriegst einen Apfel nächstes Mal. Vorzugsweise
einfach nur einen Apfel.
Einen von denen, die du mir mal mitgebracht hast.
Aber es ist ja, der Apfel in dem Sinne ist ja kein Gericht. Das ist ja mehr einfach ein Apfel, ne?
Ich könnte dir Nudeln mit Olivenöl.
Das ist gar nicht so schlecht. Nudeln mit Olivenöl und ein bisschen Parmesan. Das sind 3 Teile und ist aber lecker.
Ich bin sehr allergisch gegen Parmesan. Du würdest also Knoblauch kriegen. Lecker und stinkt auch ordentlich.
Ja, aber Knoblauch ist auch nicht schlecht, aber es ersetzt ja nicht den Parmesan.
Das stimmt. Also wenn Parmesan ein Pflichtbestandteil ist, dann darfst du jetzt in Zukunft bei mir nicht mehr essen. Aber es hat ganz okay geschmeckt. Ja gut, mehr kann man nicht erwarten.
Nein, war schon, finde ich, viel. Ja. Keine Kritik ist das Lob des Niedersachsens.
Ja, genau unter dem Gesichtspunkt habe ich es auch gespeichert. Ja. Dann lass uns noch mal kurz sagen, was die Hörer uns so gesagt haben. Mir hat jemand geschrieben, dass bei unserem Video sollten wir mal ein bisschen mehr Tempo machen, weil er hätte am Anfang gedacht, wir haben das Video in Zeitlupe laufen lassen.
Dieses Rumlatsch-Video?
Genau, wie wir quasi immer im Kreis gehen und der Mann oben auf dem Dach steht und uns so liebevoll filmt. Aber wir tragen ja schwer an unserem Schicksal. Und dann,
ja, das merkt
dann
man.
Springt man ja nicht behende wie ein Reh durch die Gegend, sondern
wie
man muss.
Füllen über die junge Weide.
Man muss sich vorstellen, dass wir im Grunde schwere Eisenketten an den Füßen haben. Und das haben wir mit dem Gang versucht zu zeigen.
So ist es.
Und beim Garten ist es so wie bei politischen Ergebnissen. Also es ist ja so, wenn jemand etwas beschließt und die Hälfte sagt, es ist zu wenig und die andere sagt, Hälfte sagt, es ist zu viel, also Gewerkschaft und Arbeitgeber zum Beispiel, und die Politik hat was beschlossen, weiß man hat alles richtig gemacht, alle meckern. Und das erste Mal haben wir ja quasi den Garten von mir in komplett gezeigt und einige sagten, es ist viel schlimmer als erwartet.
Ja, echt? Ja,
hallo, wow. Ist ja nicht mal betoniert. Und andere sagten, es ist viel schöner als erwartet. Von daher, glaube ich, ist mein Garten okay.
So. Ich glaube auch so, unter Kompromissbereitschaft ist der super okay. So ein super Kompromissgarten.
Wenn wir jetzt noch die Mauer ein bisschen grün statt grau anmalen würden, dann wäre es ja auch ein schönes Gesamtkonzept.
Man kann in der Mauer ja so eine weite Perspektive draufmalen.
Dass man sich quasi fühlt, als würde man aufs Meer gucken?
Ja, zum Beispiel. Wenn oder weit tief in den Wald rein, hinten läuft ein Wolf rum oder so.
Ah, bringt mich auf Ideen. Mhm. Dann haben wir hier so ein ganz anderes Ambiente. Aber müsste ich eigentlich auch die Titten alle wegnehmen? Ich habe ja von den Vorbesitzern im gesamten Garten stehen ja Skulpturen, die Brüste haben. An seltsamen Stellen, manchmal haben die auch ein Gerippe als Kopf und die Brust an der richtigen Stelle. Das ist ja hier überall verteilt. Müsste das dann auch weg für den Perspektiven?
Ich hätte es, wenn das mein Alcatraz wäre, hätte ich das schon längst in den Betonschredder geschmissen, was der Skulpteur hier alles fabriziert hat. Diese obsessive Titomanie.
Ich ahne die Vorlieben des Künstlers, aber auch
ahnen ist gut, ja.
Auch große Füße, weil die eine Brustskulptur hat die Brüste ja auf so einem großen Fuß obendrauf, was auch Also einfach mal was anderes ist, also egal.
Also ich bin nicht so der Skulpturenfreund, also das finde ich alles nicht so richtig.
Ja, und ich ignoriere die weg, also wie Bäume, die hier stehen, die sind mir auch irgendwie egal.
Der Baum kann nicht dafür, dass er so aussieht wie ein Baum, aber diese Dinge sind ja willentlich entstanden.
Ja, und das ist Kunst.
Ja, Kunst ist nicht so meine Welt, also ja, so Skulpturkunst. Ich weiß, das sind alles Egomanen, die ihrem Blödsinn anderen Leuten für Geld aufs Auge drücken wollen. Das ist nicht so meine Welt.
Du hast ja gesehen, dass ich erst nach 6 Jahren entdeckt habe, nachdem es mal einen Rückschnitt gab vom Efeu, dass da eine, ich versuche das Wort, Steinschlange sich verbirgt.
Eine Steinschlange unterm Efeu.
Die wird von so einer Hand umklammert. Das war das, also das war das Letzte, was ich noch entdeckt habe hier im Garten. Also, und dabei ist der Garten wirklich nicht groß. Ich hätte mehr mal beim Efeu buddeln sollen.
Du gehst ja nur ungern nach draußen, vielleicht liegt es daran.
Ja, und von hier sieht man das ja nicht so.
Nein,
direkt
so von drin. Innen sieht alles gut aus.
Wie ist es uns denn eigentlich ergangen in den letzten 2 Wochen? Soll ich dir kurz von mir erzählen?
Ja, bitte.
Ich war in Brandenburg und habe im Garten bei einer Party geschlafen. Nicht nur, dass mich am Abend die Mücken komplett zerstochen haben, sondern das Wohnmobil stand nur Luftlinie 4 Meter von einem Hühnergehege entfernt. Und da ich Hühner total gerne mag, war das kein Problem.
Hast du dich dann zu den Hühnern reingelegt?
Nee, um 4:08 Uhr wusste ich, es sind nicht nur Hühner.
Auch der Mann von denen war da.
Fridolin. Fridolin ist ein sehr großer und ein sehr lauter Hahn, der ab da mir ständig was erzählen wollte, aber auch in keinem Rhythmus. Mal nach 3 Minuten, mal ständig hintereinander, dann schläfst du eine, waren 8 Minuten Pause. Also ist ja nicht so wie jemand, der schnarcht, dass du dich anpassen kannst. Sondern
dann bist du aufgestanden, bist zu dem Gockel gegangen, hast ihm einen mit der Axt auf die Rübe gehauen und bist wieder eingeschlafen.
Das scheint in meinen Träumen so passiert gewesen zu sein, weil mir ist immer als erstes morgens eingefallen, so um 6. Meine Mutter hat immer gesagt, Mädchen, die pfeifen und Hähne, die krähen, den soll man bei Zeiten die Hälse umdrehen.
Das hat auch deine Mutter hatte doch ein sonniges Gemüt, würde ich sagen.
Also ich habe früher gern gepfiffen, danach nicht mehr. Und dann erzählte ich das dem Mann am Telefon. Und in dem Moment kommt der Besitzer des Gartens und ich sehe nur die Hühnerfüße und tot ein Huhn oder irgendwas Ähnliches nach unten hängen. Da sage ich, ach du Scheiße, ich kann die Dinge manifestieren, die ich mir wünsche und habe beschlossen, ich wünsche mir nichts mehr. Am nächsten Tag habe ich mir über ein Herz gefasst und habe nachgefragt, habe gesagt, lebt der Hahn noch? Ich hätte es ja am anderen Morgen gewusst. Und dann sagt er, ja, na klar, warum soll der nicht leben? Ich sage, ja, ich habe so gedacht, dass du den vielleicht umgebracht hast. Sagt er, nee, das Huhn ist von ganz alleine gestorben. Das habe ich nur aus dem Gehege geholt. Da war ich sehr erleichtert, weil ich habe ja schon mal jemandem was an Hals gewünscht. Und stell dir vor, das passiert immer. Das wäre furchtbar.
Sag mal, diese Leute, die da wohnen, haben die dreifach verglaste Pfälzer? Oder?
Nee, die haben einen sehr langen Schlauchgarten. Und hinten, wo für mein Wohnmobil extra ein bisschen gemäht wurde, ist halt auch das Hühnergehege. Die Hühner hatte ich auch gesehen, aber der Hahn hat sich natürlich hinterlistig während meines Einparkens versteckt.
Es gibt irgendeinen Trick, wie man trotz Hahnengebrüll sehr gut schlafen kann.
Oropax?
Das weiß ich nicht, kann auch sein. Aber ich wohne ja in einer Waldsiedlung und da gibt es in der Nachbarschaft jetzt nicht mehr so viel, aber doch ganz viele Hühner und Hähne. Und nur einer geht einem, wie in deinem Fall, auf die Nerven. Aber wenn das 5, 6 sind, dann ist das ein Geräuschteppich. Das fällt nicht mehr so auf.
Aber ich habe es in der Nacht nicht geschafft, aus der Gegend 4, 5 Hähne zusammenzuziehen, damit die ein gleichmäßiges Konzert für mich machen.
Das ist mir schon klar. Ich wollte nur das Prinzip erläutern. Das erinnerte mich daran, dass ich mal als junger Mann in einem Sleep-In in Amsterdam genächtigt habe. Und vorher war ich in der Jugendherberge und habe mit 2 anderen an mir ein Zimmer teilen müssen und bin vom Schnarchen aufgewacht. Aber wenn 100 Leute schnarchen in so einer riesigen Turnhalle, ist das ein Unisono-Gebrummel.
Nennen wir es einen Klangteppich.
Genau. Und ein Klangteppich aus krähenden Hähnen ist auch aushaltbar.
Ja, hier waren die unberechenbaren Spitzen, die mich fertig gemacht haben. Ja, da, also mein Wochenende bestand unter anderem darauf, dass ich dem Hahn zugehört habe. Es war eine sehr schöne Feier, aber wenn du dann etwas später ins Bett gehst und um 4:08 Uhr sagt Fridolin, die Nacht ist vorbei.
Ich war gestern, also vor unserer Aufnahme, war ich auf einem Junggesellenabschied. Was ich nicht wusste.
Das gibt es noch? Also in unserem Alter, sage ich jetzt mal vorsichtig.
Ja, das ist das Merkwürdige, weil der Proband hatte auch schon die 50 eingetütet. Warum man danach überhaupt noch heiratet, war mir nicht ganz klar.
Also meinst du, es lohnt sich gar nicht mehr?
Lohnt doch kaum noch, ja. Also die Silberhochzeit ist schon nur noch mit Mühen zu erreichen, würde ich sagen. Na gut, sie ist noch in der Lebenserwartung der Frau, wenn sie gleich alt ist. Aber des Mannes schon nicht mehr. Also außerhalb der eigenen Lebenserwartung eine Silberhochzeit.
Aber das Silberhochzeit ist ja nicht das Ziel einer Ehe. Also das Ziel einer Ehe ist doch, verheiratet zu sein.
Ja, echt? Also auch der ist schon das erste Jahr, ist schon das ein Gewinnerjahr, meinst du?
Ja, also ich kenne mich ja nicht so aus, habe ja auch noch kein Jahr rum und deswegen muss ich ja jemand, so einen Altvorderen mal fragen, der schon lange verheiratet
ist. Ich habe ja auch geheiratet, das ist auch schon 18 Jahre her, aber ich hatte keinen Junggesellenabschied. Ich fand das damals schon für mich nicht mehr relevant, weil Junggeselle heißt ja, dass man einen bestimmten Lebensabschnitt aufgibt und etwas völlig anderes.
Wie alt warst du, als ihr geheiratet habt?
Oh, lass mich zurückrechnen. Wie alt war ich denn da? 50 gerade oder 49 noch? Irgendwas.
Also du hattest die 5 entweder schon eingetütet oder sie hing schon über
der
Tüte.
Ja, sowas war es. Mhm. Ja, und das gibt dann noch andere Rituale. Junggesellenabschied war früher, alle gehen nochmal zusammen in den Puff.
Ach Gott, das war ganz früher.
Jetzt. Ja, aber das hatte Sinn, ja, weil danach wird ja das Sexleben ja eintönig, weil es ja mit immer dem Gleichen oder dergleichen stattfindet. Es gab auch noch keinen Junggesellinnenabschied, den gibt es mittlerweile ja auch schon.
Ja, und die Junggesellen und Junggesellinnen, die machen entweder peinlich, so wir verkaufen bei irgendeinem Fest Kondome oder andere Sachen, oder teuer, wir machen alle eine Wellness-Tour nach, was weiß ich, Sylt, München, irgendwohin, Tegernsee. Oder?
Ja, das war noch ein sehr rustikaler Junggesellenabschied. Wir sind nicht im Puff gewesen. Also es war
das
nicht
wolltest du jetzt ganz auch anderes sagen.
Ja, stimmt.
Du kannst ja nicht sagen, wir waren im Puff, hatte ich gar nicht erwartet. Kaum einer sprach Deutsch.
Ja.
Also noch damals, vor 3-4 Jahren. Also du kamst mit deiner
Meinung. Das war nicht der Fall, aber es war Grillen, also Fleisch fressen und trinken und diese kleinen Flaschen mit diesem merkwürdigen Alkoholiker trinken.
Wenn du da gestern warst, dann musst du heute den Schädel des Herrn haben, weil in diesen kleinen Flaschen ist ja auch Zucker und
alles
andere
ganz schlimm.
Zusatzstoffe.
Ich habe auch nur 2 oder 3 davon. Ich fand es aber voll eklig.
Und konntest du die alkoholische Wirkung in deinem Gehirn spüren?
Ja, ich konnte die alkoholische Wirkung spüren. Ich hatte viel Bier getrunken. Es gab so ein richtig schönes Maurerbier, das ich sonst eigentlich gar nicht mehr so, Lindner Spezial.
Gab. Oh ja, das habe ich auch lange nicht getrunken.
Richtig schön. Und Bier kann ich ja ohne Ende trinken. Da wird mir einfach nur schlecht irgendwann, weil es im Magen ist.
Man ist irgendwann satt. Ich finde, man ist so angesoffen
satt, ja, Bier
und satt.
Satt. Ja, Bier satt ist so ein schönes Gefühl. Aber diese kleinen, schlimmen Alkoholiker fand ich ganz doof. Aber es gibt so ein anderes Ritual, das kannte ich noch, nämlich die Junggesellenhose vergraben.
War das nicht die Vorhaut?
Die Vorhaut wird vergraben.
Das war bei jüdischen Festivitäten. Da wird die abgeschnittene Vorhaut vergraben. Ja. Ah, stimmt. Das war ein anderes Problem.
Ich würde mal sagen, da sind wir ja dann doch zivilisatorisch einen Schritt weiter.
Aber
würde ich jetzt sagen, ne? Ohne rassistisch zu sein.
Weißt du, woher ich das kenne?
Vorhaut vergraben? Keine Ahnung.
Vorhaut vergraben kenne ich aus dem Film Monsieur Sohn, Sohn, seine Töchter.
Ja.
Da war das ein Riesenthema und das hatte, glaube ich, der Jack Russell Terrier wieder ausgegraben. Das
ja.
Hat mich
oh ja. Ja, stimmt. Das ist eine schöne Persiflage auf dieses Ritual.
Genau, und nicht Vorhaut, sondern Hose vergraben. Unser Hörer Ulf hat mal an so einer Veranstaltung teilgenommen und da habe ich völlig irritiert gefragt, warum man das denn machen würde. Und somit habe ich von diesem Ritual das erste Mal erfahren und jetzt klärst du uns weiter auf.
Ja, das ist, glaube ich, die sublimierte Form der Vorhaut Vergrabung, ne? Das wird dann sublimiert als Hose vergraben.
Damit man die Vorhaut behalten kann, aber trotzdem so getan hat, als ob?
Ja, so ist das, glaube ich.
Aber warum macht man das? Also, dann kriegt man hinterher mehr Kinder, ist zeugungsfähiger, was war denn das Thema daran?
Ich weiß auch nicht, warum man die Vorhaut vergraben hat. Ich bin auch so tief nicht eingetaucht in diesen Brauch.
Warum schneidet man die überhaupt ab?
Um Menschen zu verstümmeln, weil man das aus Spaß.
Unrein? War da irgendwas?
Ja, es gibt ja die amerikanische Vorhautentfernung hat ja mit einer Reinheitsideologie zu tun, weil angeblich Unterleibskrebs von Frauen daher rührt, weil Männer eine Vorhaut haben.
Ich finde aber schön, dass dann bei den Männern alles abgeschnitten wird, damit es den Frauen besser geht. Das hat man ja sonst nicht so oft so rum.
Wenn das denn der Wahrheit entspricht, ich glaube.
Ich möchte das.
Ja, ich glaube auch, das hat auch was, es ließe sich auch durch einen besseren Reinigungsmodus vielleicht erreichen, ohne dass man alles abschneidet, weil man zu faul ist zu waschen. Ist ein bisschen
also, hart. Wenn das der Grund war, dann
ist. Dann finde ich, ist ein mutiger Schritt. Du, ich habe keine Lust, mich da unten rum zu waschen. Ich schneide die Scheiße ab.
Weißt du, wie meine Füße stinken? Ich will das auch nicht mehr.
Ich habe mir ehrlich auch schon mal überlegt, ob ich mir nicht den kleinen Zeh abschneide, weil der hat überhaupt keinen Sinn.
Ich bin froh, dass wir direkt auf den kleinen Zeh gekommen sind. Ich wusste nicht, ob ich das Gespräch zwischen uns aushalte, wenn es in diese.
Wenn immer weiter in die Vorhaut geht. Ja, aber der kleine Zeh bleibt mir immer im Strumpf hängen, wenn ich einen Strumpf anziehe. Und das nervt mich.
mir bleibt er in der Tür hängen, wenn es klingelt. Und das bricht.
Oh ja, und der bleibt an sowas, genau.
Ja, und der kann dabei brechen, das kann ich bestätigen.
Hm? Und ja, aber den großen Zeh braucht man tatsächlich zur Balance. Ich hatte mal irgendwas für eine Verletzung am großen Zeh und man glaubt gar nicht, wie sehr man den braucht.
Aber also im Grunde braucht man ja auch die Auflagefläche. Vielleicht könnte man, es gibt ja diese ganzen Bergsteiger, die haben alle erfrorene Zehen. Hm. Vielleicht könnte man ein, zwei Zehen einbüßen, aber dann wird ja der Zweitkleinste der Kleinste.
Und ja, aber hängen. Dann ist da eine Leerstelle, die bleibt ja nicht mehr hängen.
Oh, davon träume ich heute Nacht. So, wir kommen zum Thema.
Das war doch schon das Thema. Junggesellenabschied, das ist eine wichtige Zäsur im Erwachsenenleben.
Erwachsen. Und erwachsen heißt ja auch, wie geht's denn eigentlich mit uns weiter? Und da habe ich etwas Interessantes erfahren.
Was denn?
Und da bin ich aber noch nicht sicher, ob ich das gut finde.
Leben nach dem Tod?
Ja.
Gibt's das?
Ja.
Hast du rausgekriegt?
Ich glaube, ich habe nur geschlafen, aber es fühlte sich so an. Nee, Campino hat im Jahr 2001 17 Plätze in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Südfriedhof in Düsseldorf gekauft für die ganzen Bandmitglieder. 3 sind schon besetzt, also 14 sind jetzt noch frei. Und jetzt habe ich mir gedacht, jetzt lernt man Campino später mal kennen. Und ist mit dem total eng. Fühlt man sich dann ausgegrenzt, weil man keine Grabstelle mitgekauft bekommen hat? Oder wenn jemand aus der Toten-Hosen-Gemeinschaft ausscheidet, darf der trotzdem seinen Grabplatz behalten? Also da schließen sich ja viele praktische Fragen an.
Ja, ich wusste nicht, dass es 17 Mitglieder sind bei den Toten Hosen.
Die Toten Hosen, wie nennt er das? Die Familie, die Toten Hosen Familie.
Also alle Angeheirateten und.
Ja, guck mal, jetzt bist du dann die
aber
Ex.
Aber irgendwann ist aber auch Schluss. Da muss man sagen, du kriegst kein Kind mehr. Ja, wir haben keine Grabstelle mehr frei.
Oder du kriegst keine neue Frau mehr. Weil nehmen wir mal an, die Ex geht, hat aber eine Grabstelle. Jetzt kommt die neue dazu.
Ja, die verwirkt das natürlich. Also durch Scheidung muss eine Grabstelle verwirkt werden.
Aber da kauft man mal eben 17 Plätze und man muss an so viele Sachen denken, die passieren könnten.
Ja, also hast du Plätze zum später?
Friedwald.
Friedwald hast du gekauft?
Nee, aber verbrennen, das Lied von Andreas Burani spielen und Ende im Gelände. Sein.
Also stirbst du nicht vor mir. Also, ich hab keinen Bock auf diese Beerdigung.
Doch, das wird, also es soll ja ganz entspannt.
Ich komme nicht, das kann ich dir gleich sagen.
Warum nicht?
Ich hasse sowas.
Was denn?
Ich hasse so pissige scheiß Friedwald-Vergrabung.
Aber was, wie müsste
verbrennen
ich,
und sowas, finde ich alles doof.
Wie müsste ich mich denn beerdigen lassen, damit du auch dein Erscheinen...
damit ich komme? Ja, oh, mit Taram Tata. Richtig. Große Holzkiste, du liegst drin, offener Sarg.
Oh, schwerer Verkehrsunfall, aber egal. Aber das ist
wir
ja
verabschieden uns alle ordentlich. Ich habe mich gestern auch auf dem Junggesellenabschied natürlich auch über den Tod unterhalten, weil mir jemand erzählt hat, er hat sich gerade eine Horizontalgattersäge gekauft.
Stopp, zurück. Sag das Wort nochmal langsam.
Horizontalgattersäge, die hat noch einen anderen Fachausdruck. So kann ich es mir merken, das ist etwas, mit dem man aus einem Baumstamm Bretter schneiden kann. Und nicht wie bei einer Gattersäge im Sägewerk vertikal, sondern horizontal.
Also beim Gatter denke ich ja gerade an so einen Zaun, wo man das Vieh durchtreibt. Mach mal das Gatter auf.
Ja, ein Gatter ist, jetzt komme ich wieder mit meiner indogermanischen Basalbildung. Gatter kommt aus dem gleichen Wortstamm wie Gittelde.
Das hieß doch Spalte, oder?
Ja, und Gatter ist auch die Spalte. Und Gatter, also das Viehgatter heißt Gatter, weil es viele Spalten hat. Und wie Gate im Sinne von Spalte zwischen Häusern eben die Schlucht ist. Und wir hatten ja auch das, wir können wieder beim Untenrum, das hat nämlich auch mit Gatter zu tun, die Spalte.
Also wenn ich zu jemandem sage, kommst du zu mir nach Gittelde, dann lade ich den für den Untenrum ein.
Das hatten wir doch schon geklärt, dass Gittelde im Grunde Muschi heißt, Muschitown.
Muschi, aber ich wusste nicht, dass ich das auch, also wenn jemand regelmäßig den Podcast hört und der zu mir dann sagt, kann ich mal zu dir nach Gittelde kommen? Und ich sage, ja, habe ich den quasi ins Bett eingeladen.
Ja, das musst du vorsichtig sein. Oh, seitdem dieses Wissen in der Welt ist, musst du vorsichtig sein. Also die Gattersäge heißt so Gattersäge, weil der Baumstamm wird durch ein Gatter geschoben, durch ein Gatter aus Sägeblättern.
Ne? Horizontalgattersäge, so hieße.
Ja, und da wird sehr liegen durchgeschoben, also die Bretter liegen und stehen nicht. Also okay. Und dann
warum werden die im Holzwerk gerade aufgeschnitten?
Das hat damit zu tun mit dem Antrieb der Säge, weil das so eine Rauf-Runter-Säge ist und dieses, glaube ich, eine Bandsäge gewesen. Ich bin ehrlich gesagt in der Gattersägetechnik nicht ganz so bewandert.
Vielleicht musst du dich da mal ein bisschen schlauer machen, weil es ist ja schlauer, die Dinger liegen schon, weil sonst fallen ja die Bretter um und so. Also ich sehe da gleich.
Wie gesagt, bin da nicht drin. Wir kamen dann auch auf das Thema, ob er mir die Sargbretter sägen kann. Er hat sich angeboten, wenn ich ihm einen Stamm hinbringe, würde er mir daraus Sargbretter sägen, die ich mir hinlegen kann.
Jetzt gehst du in den Wald, schlägst einen Baum. Du musst ja einen großer Baum sein.
Ich rufe den Förster an und frage ihn, ob er mir einen Baum verkauft.
Und dann sagst du ihm, ich möchte schon mal meinen Sarg nageln?
Das ist auf dem Land völlig normal. Also
ich weiß.
Mein Opa hatte das, der hatte Sargbretter liegen.
Deswegen findest du auch Verbrennen so scheiße, weil deine Familie an mir nicht verdient hätte.
Unter anderem, ja.
Da kannst du keinen Spargel drauflegen, Zierspargel.
Ja,
Dinge, die ich mir gemerkt habe. Und der Tischler kann kein Geld dran verdienen, wenn das so eine Urne ist.
Aber so würde ich mir da, ich fände das schön, ich würde auch gerne morgens aus dem Fenster, ach, da liegen ja meine Sargbretter. Die müssen ja ein paar Jahre liegen, damit die trocken sind.
Ja, dann fang jetzt mal an, wer weiß, wann, wie es gesundheitlich mit dir bergab geht. Ja, und dann sind die Sargbretter noch feucht und du kannst...
Das wäre blöd.
Da verzieht sich der ganze Sarg, die Maden kommen eher.
Oh, hör bloß auf, ja. Also das will ich auf keinen Fall. Wie kann man jetzt, ach so, Campinus,
die Grabstelle von Campinus,
17 Grabstellen. Ich habe keine Grabstelle, ich habe nur ein Grab meiner Eltern. Das dürfte jetzt schon fast wieder belegbar sein, zumindest noch in absehbarer Zeit. Da wären dann zwei Plätze. Und die will man ja nicht verkommen lassen. Deswegen kommt ein Urnenbegräbnis nicht in Frage. Ich habe ja den Platz.
Aber du könntest ein Urnengemeinschaftsgrab auf dem Zweigräberparkplatz machen.
Ja, das könnte sein, aber ich so knickrig und sie sind ja knapp bei Kasse, die Friedhofsverwaltung, ob die es erlauben, dass man die Erdbegrabstätte in
überbelegt?
Untervermietet. Ja. In
Urban. Also das Airbnb, also überbelegt.
Ja.
Aber das war ja, wo war schon von der Grabstelle, von der Urne bis zur Bahre, nee, von der Bahre bis zur Urne, wie hieß das denn? Von der Wiege?
Das till dawn.
Geht auch. Das Thema war ja, was sind denn eigentlich die besten Jahre? Es können ja die nicht sein kurz vor der Urne. Da geht es ja schon ein bisschen bergab, sonst würde man ja sterben.
Das weiß ich nicht, was die besten Jahre sind. Man hat, glaube ich, die beste Aussicht, psychisch gesund zu bleiben und verträglich vor allem gegenüber seinen Mitinsassen in dieser Welt, wenn man die jeweiligen Vorteile der Lebensphase, in der man sich befindet, überbewertet und nicht die Nachteile sieht. Retrospektiv, wir hatten es ja auch schon mal gedacht, wird ja die Jugend völlig überbewertet. Wenn man mal ein bisschen kritischer darauf blickt, wie die eigene Jugend denn so war und wie viele Höhen und Tiefen die hatte, dann waren es, finde ich, nicht die besten Jahre. Es waren die emotional aufregendsten Jahre vielleicht.
Dazu kommen wir dann ja, also dann gibt es ja so zwischen 20 und 30, was auch kein Geschenk ist. Und zwischen 30 und 40 hast du ja so eine Kompressionszeit. Du hast scheiß Kinder, weil idealerweise sind die schon Teenager. Mhm. Du hast vielleicht einen doofen Chef, du bist in der ersten oder zweiten Ehe, deine Eltern werden älter, die Karriere muss irgendwie vorangetrieben werden. Ja. Und das finde ich auch eine Anstrengung.
Das ist, sind die Sandwich-Jahre, ne? Wo man zwischen den Generationen hängt und die Generationen, die hacken ja alle auf diese mittlere Generation rum. Die blagen, machen nichts mehr im Haushalt, sind einfach nur Kostenträger. Und Kostenträger sind der bezahlt. Ne? Also sind die Kostennehmer.
Kostenträger sind da, wo die Kosten anfallen, die Kostenstellen, ja.
Da ist die. Also die sind einfach nur teuer und machen nichts. Und die eigenen Großeltern kümmern sich auch nicht mehr um die Enkel, sondern machen eine Kreuzfahrt. Oder sind irgendwie senil und man muss sie auch nur betüdeln oder im Altersheim füttern oder irgend sowas.
Wenn du Pech hast, musst du zu beiden Seiten hinarbeiten, weil die Kinder noch nicht groß genug sind, die Eltern
und
sehr alt.
Man muss dein Eigenheim abbezahlen, was du heute gar nicht mehr kannst, was viel zu teuer ist. Also das ist einfach eine richtige Kackzeit,
und das
oder?
Kind in dir muss Heimat finden. Du musst dein Erwachsenen-Ich, dein Beziehungs-Ich und dein Eltern-Ich, die ganzen Rollen musst du in dir finden.
Ich habe gerade gehört, dass der Psycho-Bubble mittlerweile auch den mitteleuropäischen Raum erobert hat. Also was die Amerikaner hier schon tauern. Die reden ja nur in Therapievokabeln, aber mittlerweile hier auch. Hier muss man auch sein inneres Ich finden oder sein inneres Kind.
Das innere Kind muss Heimat finden, war ein unfassbarer Bestseller für Lange.
Oh ja, also diesen ganzen Scheiß, alles ist, wie es therapiefähig. Also die besten Jahre zwischen 30 und 40 sind es nicht.
Wie würdest du denn deine, oder wo verbringt man generell seine besten Jahre am besten?
Also ich weiß noch genau, also die Zäsur, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, meine Zäsur, meine Kindheit hörte auf, als ich 12 war, und zwar von einem Tag auf den anderen. Das war mir so klar, jetzt ist Schluss, jetzt kannst du das nicht mehr machen, jetzt bist du kein Kind mehr, jetzt bist du ein Jugendlicher.
Oh.
Und meine Jugend hörte auf, das weiß ich auch noch ganz genau, da war ich 41.
Du hast also eine sehr lange und glückliche Spanne gehabt. Was hat deine Jugend denn zum Ende gebracht und warum genau 41?
Ich weiß nicht, da hatte ich so das Gefühl, dass die Jugend vorbei war. Da war ich irgendwie sesshaft mit festen Partnerinnen. Hatte.
Wer zweimal mit der gleichen pennt, gehört schon zum Establishment, diese Nummer?
Ja, so schlimm nicht. Aber dieses ganze berufsjugendliche Rock'n'Roll, Saufen, Rumhängen, oder ich mache es an ganz einfachen Sachen fest. Ich habe keine Altersvorsorge betrieben.
Wie alt
das
wart
nenne ich
ihr,
Jugend.
Wie alt wart ihr, als ihr im Frühstücksradio aufgehört habt? Wie alt warst du da?
Das war 96, haben wir aufgehört. Da war ich 30.
Oder hast du dann noch 11 Jahre Jugend
gehabt? War ich 30? 40.
Ach, siehst 40, du? Ja, das, guck mal, das Ende des Frühstücksradios nähert sich ja mit dem Ende deiner Jugend irgendwie aneinander an. Und von da ist doch ganz gut, dass wir diese Sonderfolge gemacht haben.
Ja, aber so dieses, man, Jugend heißt ja nicht ernsthaft an die Zukunft denken. Also so würde ich es definieren. Ich kenne viele Jugendliche, die haben jetzt schon Angst vorm Rentenalter und machen so.
Ich habe immer an meine Zukunft gedacht als Jugendliche.
Ja, übermorgen.
Ja, genau. Zukunft. Wenn es Mittwoch war, wusste ich, ab Donnerstag macht die Diskothek auf.
Ja.
Freitag, Samstag, Sonntag auch. Sonntag hoffentlich schon irgendjemanden getroffen haben, mit dem man dann abhängen konnte. Und dann irgendwie Montag, Dienstag überstehen, damit man dann wieder...
Wann hast du das erste Mal über sowas wie Altersvorsorge nachgedacht?
Mit Beginn der Selbstständigkeit. Ich hatte einen sehr, sehr konservativen Steuerberater, der dann, nicht mit Beginn, als ich 30 war, der dann alles schon mal für mich so ein bisschen eingetütet hat, weil ich ja keine Rente bekomme als Selbstständige. Und er fand, dass die junge Frau wahrscheinlich nicht an Vorsorge denken würde, hat er recht gehabt, danke Bernhard. Und deswegen hat er das für mich schon mal eingetütet. Aber quasi, mir hat jemand an die Hand genommen für die Altersvorsorge, sonst wäre das auch nichts geworden.
Ja, bei mir ist nichts geworden. Ich hatte diesen Steuerberater nicht. Ich habe, glaube ich, das erste Mal, dass ich aktiv in die Altersvorsorge was gemacht habe, das war vor 8 Jahren.
Oh!
Ja, ein bisschen spät, ja, da war ich ja schon alt. Also dann war das Unsinn.
Also in die Alterssorge. Vorsorge ist ja eigentlich.
Vorsorge war eigentlich schon.
Das Alter ist die Quatsch, Alterssorge.
Ja,
nicht
ja aber ich, das ist, also deswegen definiere ich Jugend als dieses, nicht an die Zukunft denken, nicht verantwortlich für sich selbst sein, Typen, nur an Donnerstag macht die Diskothek auf.
Genau ja, so. Genau. Das Leben in kurzen Intervallen.
Ja, so kann man es, glaube ich, sagen.
Und das war so, ich hatte damals schon einen älteren Freund, 7 Jahre älter, der hat ein Auto, ich noch nicht, das war ja Jugend. Und da weiß ich noch, der war ein bisschen geizig, dass ich immer beim Italiener, bevor wir in die Diskothek gegangen sind, ihm gegenüber saß und nur ein Wasser getrunken habe, weil ich brauchte das Geld noch für einen Eintritt. Und er hat mir nichts abgegeben.
Oh, ja.
Also habe ich zu Hause gegessen, ihm gegenüber gesessen, das Wasser getrunken und dann endlich mein Geld in die Diskothek geschleppt, dass ich da rein durfte. Den heiß ersehnten Stempel und dann war die Nacht, konnte losgehen. Wenn wir über Altern reden, komme ich auf Dinge, wo ich den echt mal anrufen muss und sage, was hast du dir da aber eigentlich gedacht? Ja. Der hat auch zu Hause immer Buletten gebraten, weil der war Berufssoldat und hat die da mitgenommen.
Wohin? In den Krieg?
Quasi. Das war damals noch nicht so in den 80ern. Der hat die damit in die Kaserne genommen, damit er was zu essen hat auf der Stube, wenn er Hunger hat. Und einmal habe ich eine genommen und ich habe natürlich nicht gewusst, dass der die vorher zählt. Und da sagt er, du hast eine Bulette gegessen, was ich natürlich reflexartig abgestritten hatte. Aber ich war überführt, er hatte sie gezählt.
Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, mit jemandem zusammen zu sein, der Buletten brät, bevor er zur Arbeit fährt. Und ich kann es mir auch nicht vorstellen, der die nachzählt und mich da zeigt, wenn ich eine esse.
Sagen wir mal so, A fand ich nicht so schlimm, dass der Buletten brät, aber B, dass ich keinen abkriegen sollte. Das war...
Aber ist schon irgendwie komisch. Ich glaube, soweit ich weiß, ich war ja auch bei der Bundeswehr, da gab es, glaube ich, auch was zu essen. Also die haben mal nicht verhungern lassen.
Ja, aber wenn du nachts auf der Stube liegst... Vielleicht hatten die auch irgendeine Übung oder so. Ich weiß nicht mehr den genauen Grund, aber ich weiß, dass ich keine haben durfte.
Ich erinnere mich tatsächlich auch noch an Kameraden, die tatsächlich auf der Stube einen kleinen Gaskocher hatten und serbische Bohnensuppe direkt aus der Konserve heiß machten.
Warum macht man die dann warm?
Das war auch meine Frage.
das mit der serbischen Bohnensuppe?
Das waren so Feinschmecker, die kamen aus Süddeutschland, so Schwaben. Die haben ja so eine andere Küche.
Ja, aber
der Norddeutsche frisst sie natürlich. Mit der Hand so aus der Dose.
Nee, ich könnte schon Löffel nehmen, damit du nicht überall unter die
Löffel Fingern... Löffel ist schon Feinschmecker.
Oh, ja, aber also jetzt mal ehrlich, haben wir schon mal drüber gesprochen. Kalte Ravioli aus der Dose. Die von Maggi, da musst du halt die mit der Tomatensuppe nehmen, weil bei der Bolognese sind immer so Knorpelstücke drin, weil das war ja auch nicht so das beste Fleisch. Und deswegen... Kalte Ravioli aus der Dose Tomate, hervorragend.
Du kommst ja aus dem Dosenbusiness.
Ja, ich kenne mich aus.
Ja. Könntest du eigentlich da eine empfehlen aus der ganzen Dosenkram? Weil ich habe jetzt nochmal es gibt so einen Dosensuppen-Service, so ein Ranking. Wo sind die besten Dosensuppen?
Da würde ich ganz klar sagen, selber kochen. Weil alles, was. Nein, das ist kein Quatsch. Alles, was wir über Ernährung wissen, das Hocherhitzen, Pasteurisieren, was immer du mit dem Zeug machst und was du an Zusatzstoffen reingibst, damit es haltbar wird, macht das Nahrungsmittel für deinen Körper nicht besser.
Ich merke doch, dass du eine Frau bist. Manchmal blitzt es so hervor.
Ganz oft weißt du es nicht, aber hin und wieder.
Ja, ganz oft nehme ich es ist auch ein Mensch wie ich. Und dann denke ich, ach, scheiße, eine Frau.
Doch eine Frau.
Weil das war so typisch. Frau ist, wenn 5 Leute. Oder 10 Leute an den Tisch sitzen in einer Gaststätte und dann fragt der Ober um den Bestellvorgang.
Ja, alle nehmen Bier.
Sagen, wer möchte ein Bier? Meldet sich eine vor. Für mich ein Cappuccino. Das war nicht die Frage. Und insofern, wenn ich sage, welche Dosensuppe ist die beste, sagte selbst kochen. Das war nicht die Frage.
Es gibt keine guten Dosensuppen, wäre die Antwort.
Doch, es muss, nein.
Das okay, kann die Bihun-Suppe. Und den Laden, der nur ein einziges Produkt hat, nämlich die Bihun-Suppe.
Ja, die ist leider verkauft worden von den Bio-Suppen. Die haben jetzt auch Thai-Suppe.
Oh nee, dann ist das ja... Ist
das, es gab ja das Bihun-Suppen-Festival in Göttingen. Das war eine sehr beliebte... Bist du da auch mal gewesen?
Ich kenne das. Nein, konnte ich doch nicht. Das ist eine Konkurrenzveranstaltung. Ich komme ja von Sonnenwassermann, da kann ich nicht zu dem Bihun-Suppen. Ich weiß nicht mal mehr, wie der Hersteller heißt, nur dass die Dosen direkt bedruckt waren, ohne Etikett, also das Metall, und man dann diese geriffelte Dose in der Hand hatte. Lecker war es schon,
Bihun-Suppe. Ich mochte die auch gerne. Ja. Ich werde von meiner Frau heute noch beschimpft, dass ich mal Bihun-Suppe mit Kartoffeln gegessen habe. Ich habe Kartoffelbrei, glaube ich, reingekippt, weil ich den auch noch hatte oder so. Und ich habe das für ein Gericht gehalten. Das war auch nicht so lecker, gebe ich zu.
Bihun-Suppe mit Kartoffelbrei?
Ja, um ein bisschen Sättigungsbeilage. Ist ja, Bihun-Suppe wirbt ja damit, eine Dose hat so viel Kalorien wie ein Apfel.
Da werde ich schon, da kriege ich ja schon Hunger, wenn ich drüber nachdenke,
ja,
zu essen.
Ich auch. Ach, ja. Das ist so genau, wenn ich vegan auf Kartoffelchips-Tüten lese. Ja.
Das ist wie bei Slip-Einlagen. Alles war vorher auch vegan. Kartoffelchips sind schon immer vegan gewesen.
Und Slip-Einlagen auch?
Ich habe dir mal eine ganze Packung geschenkt.
Ja. Du hast mir vegane Slip-Einlagen geschenkt?
Weil ich das so witzig fand. Ich habe gesagt, wann sind denn die mit dem Schnitzelgeschmack ausgestorben?
Also, stimmt.
Auf die Bühne habe ich mal vegane Slip-Einlagen gebracht, aber du hast die Packung einfach stehen lassen. Und da die
ich wusste nicht, was ich damit machen soll.
Und da die so dick waren wie Dämmwolle fürs Dach, habe ich sie dann auch irgendwo da in Bremen bei dem Theater aufs Klo gestellt und mit abgehauen.
Aber ich möchte jetzt, will ich da nicht rauslassen daraus. Du kannst auch nicht sagen, wenn ich frage, was ist für dich das beste Auto? Man sollte sowieso eigentlich nur mit dem Fahrrad fahren.
Nee.
Nein, was ist jetzt die verdammt erträglichste, nennen wir es so, um den Gefallen zu tun, die nicht...
Habe ich da eben schon gesagt, Bihun-Suppe.
Echt? Aber Bihun-Suppe ist... Nicht so die klassische Dosensuppe, oder?
Das ist die einzige, warte mal, wenn ich an früher denke, also dann war es natürlich der Schnippelbohneneintopf von Sonnenwassermann, den habe ich auch immer kalt gegessen.
Schnippelbohneneintopf, wo zeichnet er sich aus?
Das war lecker, war keine Ahnung.
Ach so.
Also da hatte, also damals fand ich das lecker, wenn ich das heute essen würde aus der Dose, dann würde natürlich meine Ernährungsberaterinnen gehen aufjaulen.
Ach, das ist, glaube ich, so schlimm ist es nicht. Bei diesem Stiftung Warentest Ranking der Dosensuppen schnitten die relativ gut ab. Weil das Eindosen von Produkten ist gar nicht so schädlich und so doof, wie man
bei
denkt.
Bei Tomatensuppe ist es zum Beispiel so, dass es einen Stoff in der Tomate gibt, der erst durch Erhitzen überhaupt für den Menschen aufschließbar ist. Von daher ist einfach eine Tomatensuppe. Schneid dir ein paar Nudeln rein.
Und obwohl die ersten Dosensuppen haben ja einen berühmten Arktisforscher in den Tod getrieben. Ne?
Weil die hochgegangen sind?
Oder? Ja, weil ein Blei verlötet.
Oh.
Das war natürlich nicht so schlau.
An Blei kann man schnell sterben, wenn man zu viel davon hat.
Ja.
Aber gut, nur so hat man ja, am Grunde ist das ja auch was für den Fortschritt gewesen, weil so hat man rausgefunden, dass Blei...
Guck mal, ist schon die dritte Arktis-Position, kommt nicht zurück. Wo kann das? Ja, Dosensuppen.
Ja. Ja, und dann konnte man darauf reagieren und sagen, dann machen wir das mit dem Blei nicht mehr. Es hat, glaube ich, bei den Wasser, bei den Leitungen noch ein bisschen länger gedauert, bei den Wasserleitungen. Aber irgendwann hat man festgestellt, generell Blei ist nicht gut.
Ich weiß jetzt nicht direkt, wie das Verzehren von Dosensuppen mit den besten erwachsenen Erwachsenenjahren zu tun haben könnte.
Ich ahne es auch nicht mal.
Ich weiß es. Ich glaube, für mich der große Punkt des Gefühls, ich bin jetzt erwachsen, ich konnte über meine eigenen Mahlzeiten entscheiden, wann sie stattfanden und was es dort gibt. Das war für mich eine Erleuchtung.
Oh, das habe ich schon mit 4 gemacht.
Ich leider nicht. Also ich weiß, dass... Also ich habe es ja oft erzählt, als ich zur Bundeswehr einberufen wurde, war mein größtes Erlebnis, dass das alles so lecker war. Das sagt vielleicht viel über die Ernährung vorher.
Ja.
Und wir haben dann ab und zu, wenn es nicht die elterlichen Gerichte waren, die wir verzehrt haben und die Mahlzeiten, uns draußen auf offenem Feuer Spaghetti mit Ketchup fertig gemacht. Das war schon eine Erleuchtung. Und Ketchup aus der Flasche einfach so über die Nudeln. Und das waren nicht mal so richtige Hartweizenspaghetti, das waren einfach so Birkel-Eierspaghetti.
Ja, ich komme ja aus der Eiernudelszene.
Aus der Eiernudelszene?
Ja, weil Birkel und auch so ein Wassermann, die haben alles Eiernudeln gehabt. Das waren keine reinen Hartweizen. Also dass Nudeln Hartweizengrieß ohne Eier sind, das habe ich erst später erfahren.
Ich auch, das muss ich schon Student mehrere Jahre im dritten Semester. Ich habe auch Schimmelkäse habe ich bei der Bundeswehr kennengelernt.
Also ich dachte mal früher, Käse ist Gouda und gut.
Ja, ich habe Gouda und Edamer, die schmecken beide gleich und prellten, wenn sie 5 spielen.
Ja, genau so. Weil Käse war ja auch nichts, was man so natural zu Hause hat. Das musste man ja aktiv im Supermarkt kaufen.
Ja, und das konnte man gar nicht aus dem Schwein herstellen.
Nee, es hat ja auch keine Milch gegeben, ja stimmt.
Also man konnte alles, was wir selbst machen konnten, wurde von Schweinen hergestellt oder kam... Direkt offen, also Milch konnte man von der Kuh kriegen, aber das in Käse zu verarbeiten, ist nicht so ganz einfach.
Und Hühner, Eier noch?
Ja. Doch, Hühner, ja. Hühner hatten wir auch, Eier oder tot. Das war noch da.
Fridolin, ich habe es nicht so gemeint. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass man dir den Hals umdrehen muss. Willst du einen Flachwitz?
Ja, bitte. Wir müssen mal zum Ende kommen schon. Wir sind ja gleich schon wieder eine Stunde hier am Labern. Und jetzt haben das Erwachsensein doch nicht annähernd. Wir müssen heute so schließen, dass wir eine Zahl raushauen. Jeder. Oder eine Spanne, die für ihn die schönste Zeit war.
Okay, dann gibt es erstmal keinen Flachwitz.
Doch, bitte, den will ich jetzt hören. Bitte sofort.
Du, Sex ist wie Fahrradfahren. Ich brauche einen Helm?
Gut, der schließt sich bei mir nicht so.
Weil du zu alt bist dafür. Alle Kinder, die mit Helm Fahrrad fahren,
klar. Ja.
Oder jetzt eins aus deiner Szene. Ihr Glas ist leer, möchten Sie noch eins? Was soll ich denn mit zwei leeren Gläsern?
Okay, diese Flachwitze, die sind wirklich flach.
Und Flirten für Anfänger, willst du den auch noch?
Mhm.
Was hast du gerade an? Den Fernseher. Das ist doch manchmal so ein Gesäusel am Telefon. Oh, ja. Was hast du gerade an?
Ja, zieh's mal aus.
Den Fernseher.
Den Stecker.
Okay, pass auf. Dann gehen wir erstmal die besten Jahre gesund verbringen. Wir haben ja festgestellt, um 60 wird es real, Muskelmasse schwindet, Gebrechlichkeit.
Ich schwinde, glaube ich, schon mit 25. Das geht relativ schnell.
Ja, aber das stimmt. Also mit 25 geht es bergab. Aber die Muskelmasse, dass man so wirklich merkt, dass man gebrechlich wird, ist das so mit 60? Weil da muss man einfach nur gegen anarbeiten. Krafttraining ist das Thema.
Wenn das, ja, das sagt mir mein Arzt auch immer.
Und? Berücksichtigst du das?
Nein, ich mache generell kein Training.
Gut, dann haben wir das auch geklärt. Und der Bluthochdruck und viele Sachen, die auf Ose rennen, enden. Osteoporose, Arthrose. Und immer, wenn du das am Ende hörst, wird es schwierig. Aber du kannst auch dagegen arbeiten mit Pilates, Tanzen, Tai Chi. Ich mag dieses Gesicht, wie du mich damit anguckst.
Die Nachricht, die mir ja am meisten gefallen hat, war in die Schlagzeile letzte Woche. Die meisten 100-Jährigen sagen nie, Sport getrieben zu haben.
Aber die haben dafür hart im Garten gearbeitet. Das Geräusch nebenbei, was ihr hört, ist der Hund, der während wir...
Warum haben die meisten Leute einen Hund? Weil sie immer sagen können, der Hund war es, der gefurzt hat.
Er hat ja nicht... Das war Schnarchen.
Ach, das war... Ja,
das
klar,
kam vorne
man
raus.
So, nee, also man
das
kann auch sagen, dass der Hund hat geschnarcht.
Das
klar, natürlich.
Der Ende?
Du, mehr musst dich nicht entschuldigen. Ich finde das völlig natürlich. Ja.
Okay, dann warte, pass auf, eine Sache, die du mir sogar geschickt hast, und zwar das Sterblichkeitsparadox.
Ja.
Also wir Frauen, ne? Also ich finde das schön, wenn ich das sagen kann, wir Frauen.
Also daran merkt man, dass Frauen irgendwie einen Knall haben. Ich käme nie auf den Gedanken zu sagen, wir Männer.
Ich weiß, also die Frau an sich hat nicht...
Als biologisches Wesen hat
nicht nur Vorteile aus der hohen Lebenserwartung, weil das Problem ist, sie sind 9 Jahre davon entweder krank oder behindert oder anders eingeschränkt und Männer nur 2 Jahre. Das heißt, wenn du 5 Jahre länger lebst als ein Mann und davon 9 Jahre krank und der nur 2, hast du 2 Jahre verloren, richtig?
Ja, das Interessante an diesem Paradox ist, dass sich nicht, wie man leichtfertig vermuten würde, die Krankheit auf genau die 5 Jahre länger stattfindet, die die Frau länger lebt, sondern die sind auch schon vorher da. Sie verteilen sich gleichmäßig im Leben der Frau.
Das ist doch blöd.
Ja, das ist insofern ist Longevity der Frau ein
was
Eigentor.
Bringt also quasi ein Verlängern des Leidens. Ja.
Ja, aber das ist natürlich auch ein statistischer Schwachsinn, wie natürlich bist du weniger krank, wenn du mit 35 stirbst, das ist klar, ne?
Das ist nicht statistischer Schwachsinn, das ist statistische Realität.
Das ist aber nicht statistisch.
Darf ich dir zum Ende unseres, weil wir wissen einfach nicht, wann wir sein wollen. Immer die Jahre, in denen wir gerade sind, sind die besten Jahre. Aber da hatte ich dann meine Rubrik, die ich lange nicht mehr hatte.
Sex und besten Jahre?
Ich habe Sex und Wein trinken, weil das passt ja zu den besten Jahren. Also als Kind trinkt man ja relativ selten Wein.
Oh, weißt du was? Die Bekanntschaftsanzeigen in der Zeit, hast du die schon mal gelesen?
Ja, da ist immer mit Wein trinken und kultivierte Gesellschaft genießen.
Ja, genau. Bei einem Glas Wein eine nette Gesellschaft. Ja, erstens, wer trinkt nur ein Glas Wein? Was soll das? Warum nicht eine Flasche? Zweitens, wieso nicht Bier? Und drittens, wieso kommt Wemsen nicht vor?
Kannst du das bitte auch als Antwort auf so eine Kontaktanzeige schreiben, damit der mal weiß, dass
damit
er einfach
die überhaupt mal weiß.
Zielgruppen vorbei?
Ja.
Aber Onkel Tom von Instagram hat mir vor einigen Monaten den Link weitergeleitet zu Sex und Wein trinken. Und mir hat es gefallen. Und ich würde dich gerne zum Ende unseres Alters-Podcasts daran teilhaben lassen.
Bitte.
Ich probiere gern mal was Neues, aber das ist nicht meins. Das kann ich nicht runterschlucken. Ich spüre es bis ganz hinten. Den finde ich ziemlich gut. Oh, der hat ordentlich Wumms. Das war intensiver, als ich erwartet habe. Jetzt kommt. Schmeckt besser, als es riecht. Im ersten Moment etwas verschlossen, aber dann Punkt, Punkt, Punkt. Und beim zweiten Mal kommt er besser.
Ich
finde die alle.
Ja, doch. Gibt es das auch mit Bier trinken? Nein, ne?
Nein, natürlich. Es gibt Bier trinken ist Bier trinken und Sex ist Sex. Also wir haben das Thema Alter nicht befriedigend gelöst, kann man sagen.
Ich weiß nicht, ob wir noch mal einen dritten, vierten, fünften Anlauf nehmen über unser Erwachsensein. Ich glaube, unser Erwachsensein hat gar nicht stattgefunden. Kann das sein?
Nein, wir sitzen
das haben
hier
verpasst.
Und lesen uns Flachwitze vor. Da kann doch niemand sagen, dass wir
erwachsen sind. Kein Erwachsener.
Nein.
Erwachsener, die reden jetzt über Altersvorsorge. Und was reden
wir? Haben wir auch. Aber wir haben ja festgestellt, wir sind bei der Alterssorge.
Zu spät oder zu blöd. Und
okay, unser Erwachsenensein hat noch nicht angefangen. Und wenn es anfängt, machen wir einfach einen dritten Podcast.
Okay, tschüss.
Tschüss.
Pension Alcatraz.